Heute wird es gruselig bei Abgenerdet. Er wurde nicht geboren, sondern erschaffen, zusammengeflickt aus dem, was der Tod längst für sich beansprucht hatte. Eine Gestalt so fremd und so entstellt, dass jeder Blick auf sie Entsetzen auslöst. Fahle Haut, Augen, in denen nicht nur Leben, sondern auch Schmerz und Einsamkeit flackern. Ein Wesen, das am Ende nur noch Zerstörung, Rache und Verzweiflung hinterlässt. Ihr wisst natürlich sofort, von wem die Rede ist. Tobi, schön, dass du heute wieder als Experte... Oh, schön, dass du dich freust. Und dass du heute wieder als Experte unsere Podcast-Folge bereicherst.
Ich habe auch jemanden ganz... einen Freund auch mitgebracht. Einen Frank.
Was für ein Frank?
Oh, was für ein Frank hast du mitgebracht, Tobi?
Frankenstein!
Oh Gott, das war deine Einleitung?
Ja!
Tja, und damit herzlich willkommen also bei dieser Folge zu Abgenerdet. Heute geht's um Frankenstein und allem, was damit einhergeht. Ich freue mich, unseren Monsterexperten dabei zu haben, Tobi. Das Schöne ist, ich bin überhaupt nicht vorbereitet und darf mir jetzt ganz vieles anhören von Tobi. Ich selber habe mir ein paar Trailer vorher angeschaut und freue mich jetzt einzutauchen in die Welt von Frankenstein, von verrückten Wissenschaftlern und gescheiterten Experimenten.
Wichtig bei dieser Folge, Torben wird mich am Ende jedes Segments fragen, wer denn das wahre Monster ist. Seid gespannt auf meine Einschätzung.
Und seid gespannt, ob ich immer dran denke, nach jedem Segment danach zu fragen. Wo ist denn dir, lieber Tobi, das erste Mal Frankenstein begegnet?
Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, weil Frankenstein halt so sehr Popkultur eingegangen ist. Gerade das klassische Monsterdesign von Jack Pierce. Ich bin mir sicher, ich habe irgendein Cartoon mit Frankenstein zuerst gesehen oder auf einer Geisterbahn. Frankenstein und Frankensteins Monster sind ja so sehr in unserer Kultur jetzt verankert, dass ich das gar nicht beantworten kann.
Das wäre auch meine Antwort. Ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe mich gefragt, wann habe ich das erste Mal Frankensteins Monster gesehen? Und das wird in irgendeinem Zusammenhang wahrscheinlich einem Zeichentrickfilm gewesen sein. Ich glaube, im Intro von DuckTales zum Beispiel ist eine Mumie zu sehen und auch Frankensteins Monster, oder?
Ich glaube fast nicht. Ich kann mich an eine Mumie erinnern, aber...
Ah, siehst du, schon daneben.
Ich meine, es gibt eine Folge mit Frankensteins Monster. Oh, das ist Darkwing Duck.
Selbst das vermischt sich in der Erinnerung, genau. Irgendwann war das so ein typisches Monster und das hat erst viel später für mich den Namen Frankensteins Monster erhalten.
Womit das alles anfing, war tatsächlich mit einem sehr verregneten Sommer in England, wo verschiedene Autorinnen zusammen eingepfercht waren und dachten, okay, jetzt versuchen wir uns gegenseitig Gruselgeschichten zu erzählen. Und eine von denen war Mary Shelley. Die hatte einen sehr grusigen Traum. Sie hat vielleicht auch eine Fehlgeburt verarbeitet. Und aus dieser kurzen Gruselgeschichte hat ihr Mann Percy Shelley dann bestärkt, daraus einen ganzen Roman zu machen. Und daraus wurde dann halt Frankenstein. Frankenstein beginnt tatsächlich in der Arktis. Ein norwegischer Forscher möchte da damals noch das Ende der Welt erkunden. Und dort, wo eigentlich kein Mensch sein sollte, gabeln sie einen Forscher auf. Dieser Forscher ist Viktor Frankenstein. Also der ist im Sterben, weil es kalt. Und er wurde die ganze Zeit von irgendjemandem oder irgendetwas verfolgt. Und er fängt dann an, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Er als junger Doktor war davon besessen, Leben zu erschaffen. Und interessanterweise nicht aus Leichen, sondern wie eine Art Homunculus. Deswegen ist die Kreatur auch größer, als ein Mensch es sein könnte. Aber wie in dem Moment, als die Kreatur sich erhebt, kommt Viktor die Idee, dass das vielleicht gar nicht so klug war. Und er bekommt einen Nervenzusammenbruch und wird ohnmächtig. Und die Kreatur ist auf sich allein gestellt. Mehrere Monate später, also es gibt keine Spur von der Kreatur und Viktor glaubt vielleicht, dass sie einfach gestorben ist oder dass er sich eingebildet hat. Aber dann wird jemand in seinem Umfeld ermordet und dann vermutet er natürlich doch, dass die Kreatur es war. Und wie sich herausstellt, es war auch die Kreatur. Also das ist das Interessante im Roman. Das ist eine Art Zwiebelschicht. Es gibt die Rahmenhandlung in der Arktis, dann gibt es die Geschichte von Viktor. In der Mitte kommt die die Geschichte des Monsters. Das Monster ist natürlich nicht gestorben. Er wurde auch nicht von Victor eingebildet. Das Monster hat selbstständig lesen und schreiben gelernt, indem es seine Familie belauscht hat. Und hat sich dann auch toll gefreut und dachte, okay, wenn ich mich denen offenbare, dann werden wir alle Freunde sein. Und wenig überraschend, die Kreatur, die, glaube ich, um die 2 Meter groß ist und ganz widernatürliche Proportionen hat, bekommt dann nicht die Liebe, die es sich wünscht, die es braucht, sondern wird verstoßen. Und das passiert ihm immer wieder. Mhm. Und dann trifft es den kleinen Bruder von Frankenstein und bringt ihn um aus Rache. Die Kreatur und Victor konfrontieren sich dann gegenseitig. Und die Kreatur, also schildert halt die ganze Geschichte und sagt halt, Victor, ich bin einsam. Ich brauche eine Gefährtin. Solltest du mir eine Gefährtin machen, werde ich dich für immer in Ruhe lassen. Und Victor ist, okay, das klingt erstmal logisch. Außerdem bist du 2 Meter groß und hast schon einmal gemordet. Ich mach das mal besser.
Das ist ein gutes Argument.
Und die weibliche Kreatur ist dann fast fertig. Aber im letzten Moment vernichtet Victor die weibliche Kreatur dann doch, weil er sich dann vorstellt, was ist, wenn die sich fortpflanzen. Wo ich mich frage, du baust die Kreatur, wie wär's einfach, wenn du die nicht fortpflanzfähig erschaffst? Das wäre doch vielleicht mal klug. Aber naja, Victor nimmt sein verrücktes Wissenschaftler-Dasein sehr ernst. Deswegen entweder ganz oder gar nicht. Muss schon committen. Das Monster ist sauer und bringt dann den Vater und die Frau von Victor um aus Rache. Also noch die Verlobte. Und in der Hochzeitnacht wird dann Elisabeth auch von der Kreatur ermordet. Victor schwört dann wiederum Rache und sie verfolgen sich gegenseitig bis zum Ende der Welt, wo der Roman dann auch beginnt. Und nachdem Victor diese Geschichte zum Ende erzählt hat, stirbt er auch und dann öffnet sich die Tür und eine große, gewaltige Gestalt kommt hinein. Es ist natürlich die Kreatur, die um ihren Schöpfer weint und den Kapitän dann gesteht, dass das Einzige, was es eigentlich wollte, war die Liebe des Schöpfers. Und die Kreatur beschließt sich dann auf einem Scheiterhaufen selber zu vernichten.
Hui, vielleicht für einige noch zur Klärung, zur Begriffsklärung. Also viele wissen ja gar nicht, dass Frankenstein nicht der Name des Monsters ist, sondern des Doktors. Und das Monster heißt, wenn ich richtig informiert bin, Link. Okay, der war schlecht. Nein, das Monster heißt einfach das Monster, die Kreatur. Ne?
Also, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also, ich glaube, im Original hat es keinen Namen außer das Monster, die Kreatur. Manchmal wird es Adam, weil halt die erste Schöpfung. Das Witzigste sind ja die Adaptionen, wo es ist, okay, alle Leute nennen mich sowieso Frankenstein, dann nenne ich mich von jetzt an auch einfach Frankenstein. Gut ist.
Ja, gut, genau. So kennt man mich hier.
So liebt man mich so.
Also, ich nehme an, dass dieses Buch so ähnlich wie die Kong-Geschichte als Grundlage jetzt immer wieder neu auftaucht in verschiedenen Filmen mit bestimmten Adaptionen, mit Änderungen und dass wir jetzt womöglich erleben, wie verschiedene Interpretationen aussehen können und welche Abweichungen da vorliegen, oder?
Der Witz ist, so direkt wird das Buch fast nie adaptiert. Fast alle Filme, die wir jetzt besprechen, sind total anders.
Und ich finde, es bietet sich an. Das ist total schön, dass es so konzentrisch aufgebaut ist, Zwiebelschicht oder wie du das genannt hast, dass das Ende uns nochmal zum Anfang führt und so. Aber wahrscheinlich stand die Message im Weg, oder?
Ja, also teilweise stand das Budget einfach im Weg.
Ach so, ja.
Teilweise ist es auch genauso wie mit Dracula. Also die meisten Adaptionen von Dracula und die meisten Adaptionen von Frankenstein sind tatsächlich basieren nicht auf dem Buch, sondern auf einem Theaterstück. Und dann basieren andere Filme auf dem Buch, das auf dem Theaterstück basiert und nicht auf dem Originalbuch. Das ist ein bisschen schade, weil viele Sachen dadurch halt auch verloren gehen. Weil, willst du mir jetzt die Frage stellen?
Ja, ich frage mich die ganze Zeit schon. Wer war das wahre Monster im Originalbuch?
Das ist das Spannende. Beide sind etwas monströs.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Victor ist einfach ein furchtbarer Vater, der seine Schöpfung verstößt, der nicht nachdenkt über wissenschaftliche Ethik, der sogar mehrere Möglichkeiten hat, dem Monster entgegenzukommen, nie Verantwortung übernimmt. Daraus resultiert halt, dass das Monster traurig, einsam und irgendwann gewalttätig wird. Wiederum das Monster oder die Kreatur, je nachdem, wie man es sagen will. Das Monster beginnt das Leben als gute Person. Mhm. Sie möchte mit den Menschen klarkommen. Sie versucht ja mit der Familie, mit anderen zusammenzukommen und wird dann immer und immer und immer wieder verstoßen. Das Monster hat den Körper eines Bodybuilders, den Verstand eines Genies, aber leider die emotionale Reife eines Fünfjährigen. Die Vaterperson, die da sein sollte, war es niemals. Shame on you, Victor. Und trotzdem, all den verständlichen Schmerz, die Kreatur erfindet, ist Mord immer noch nicht okay. Irgendwie eine wichtige Botschaft von Abgenördet. Mord ist nicht okay.
Schreibt euch das hinter die Ohren. Ich weiß nicht, ob sich das schon rumgesprochen hat. Das macht man nicht und es ist sogar auch verboten. Ich frage mich noch, wo waren Ethikrat und Erziehungsberatungsstelle? Das sind die Fragen, die ich vielleicht bei ganz modernen Interpretationen nochmal stellen werde. Das war das Originalbuch. Was mich jetzt noch interessiert ist, wurde dort schon diese ikonische Gestalt beschrieben? So wie wir sie dann später als Filmtrope, kann man fast sagen, als Klischee, als Abziehbild immer und immer wieder gesehen haben.
Nein, gut, dass du das fragst. Weil,
ich ahnte es.
Also, wenn wir Frankenstein, also die meisten von uns, wenn wir Frankenstein hören, denken dann natürlich zuerst an das Monster und nicht an den Wissenschaftler. Und wir denken dann, wie es popularisiert wurde, dargestellt von Boris Karloff und dem Maskenbilder Jack Pierce mit diesem flachen Kopf, mit den, Nieten am Hals, der grünen Farbe, dem Griff nach vorne. Und das ist alles nicht im Buch. Und wir denken wahrscheinlich auch, Frankensteins Monster spricht wenig, macht vor allem und das Monster in dem Buch ist sehr eloquent.
Oh, okay.
Genau. Es hat Paradise Lost gelesen.
Oh, okay.
Aber wo die typische Frankenstein-Ikonografie wirklich herkommt, ist halt von Frankenstein, dem Film von James Whale von 1931. Aha. Wie schon gesagt, mit Boris Karloff als das Monster des typischen Frankenstein auf Maske von Jack Pierce. Und da sind noch ganz viele andere tolle Leute mit dabei. Und so viele Sachen, die man eigentlich mit Frankenstein verbindet, kommen eigentlich aus diesem Film. Ausgedehnte Laborszenen, wo ein Blitz einschlägt. Ein Assistent mit Buckel oder anderen körperlichen Deformitäten oder Behinderungen, der Frankenstein hilft, kommt aus diesem Film. Wütende Dorfbewohner, die mit Fackeln und Heugabeln versuchen, Leute zu töten, kommt aus diesem Film. Und gleichzeitig, was auch aus diesem Film kommt, was eher problematisch ist, Eugenik entert mit diesem Film in die Franchise, weil der Assistent mit Buckel soll ein frisches Gehirn für Frankenstein holen. Der Körper ist fast perfekt, aber es fehlt noch das Gehirn. Er nimmt sich das Gehirn und dann erschreckt er sich. Ich glaube, ein Blitz kommt oder er sieht sich selbst im Spiegelbild. Das kann aber auch sein, dass das im Young Frankenstein passiert ist. Da kommt man dann manchmal ein bisschen durcheinander. Lässt er das Gehirn fallen und er muss stattdessen das abnormale Gehirn nehmen. Ja.
Aha.
Es gab eine Vorführung der Universität. Oh, das ist ein normales Gehirn und das hier ist das abnormale Gehirn, wo das und das fehlt und das ist die einzige Erklärung, warum eine Person böse ist. Eine komplett andere Erklärung ist, als uns das Originalbuch gegeben hat, wo man wird nicht als Monster geboren, man wird zum Monster gemacht. Aber nee, manchmal reicht es auch, ein komisches Gehirn zu haben, laut diesem Film. Trotzdem, ein Film aus den 1930ern, natürlich ist da problematisches Zeug drin, also wer hätte das gedacht? Und hat auch sehr viele schöne Szenen. Also zum Beispiel eine Szene, die ich dir geschickt habe, wo Frankensteins Monster mit einem kleinen Mädchen spielt.
Ja, die Pointe hatte mir auch, ich weiß nicht, ob sie mir gefallen hat, weil ich nicht genau weiß, wie es ausgegangen ist letztlich, aber also Frankensteins Monster nähert sich einem Mädchen an, das gerne am liebsten mit dem Vater etwas gespielt hätte, aber der hatte keine Zeit und die hatte so eine kindliche Neugierde, ist lieb und hat gar kein Problem, hat keine Angst und zeigt dann, wie kleine Blüten gepflückt im Fluss treiben können. Und das Monster macht mit und die beiden sind irgendwie ganz süß zusammen. Ja, die Szene endet nur blöderweise damit, dass er sie dann auch ins Wasser wirft, um zu gucken wahrscheinlich, ob sie schwimmt.
Nee, er versteht es einfach nicht. Er denkt, ach, wir haben ein schönes Spiel und ja, ich schmeiß sie auch mal rein und das gefällt ihr garantiert. Wenig überraschend, das gefällt ihr gar nicht, beziehungsweise danach ist es sowieso egal, was ihr gefällt, weil sie ertrinkt.
Sie ertrinkt tatsächlich.
Und dann gibt es eine...
Dann ist es doch nicht so eine schöne Szene. Es wird nur angedeutet, dass sie dann nicht mehr zu sehen ist im Wasser. Dann war die Szene vorbei und ich habe den Film nicht gesehen. Deswegen dachte ich, es gibt noch ein Happy End.
Nee, also dann hätte ich eigentlich noch die andere Szene schicken sollen, in dem der Vater das Kind in einer sehr langen Szene für die Zeit durch das Dorf trägt, den leblosen Körper durch das Dorf trägt. Und das finden die Leute natürlich nicht so gut. Und da kommen der wütende Mob mit seinen Fackeln und Pitchforks, also den Heugabeln, endlich ins Spiel. Und der Film endet dann damit, dass Monster und Victor haben eine finale Konfrontation auf einer brennenden Windmühle. Das Monster verbrennt dann leider in einer herzzerreißenden Szene. Und Victor fällt auf ein Windmühle. Mühlenrad rauf. Im Originalcut sollte es eigentlich ambiguous bleiben, also unklar bleiben, ob er jetzt überlebt oder nicht. Aber Zensoren aus dieser Zeit waren so, nee, es braucht ein Happy End und es gibt eine Szene, wo er lebt und es ist ganz klar, das ist eigentlich nicht der Schauspieler, der Viktor Frankenstein gespielt hat.
Oh nein, das wurde damit wen anders nochmal schnell gedreht und
ja, genau.
Ach ja, guck, da liegt er noch. Weißt du, das war so lustig, als er da so runtergefallen ist, aber alles ging gut. Schwierig. Wer war denn das Monster in diesem Film, frage ich mich.
Das ist schwer zu beantworten, weil alle, ich will es nicht Morde nennen, aber jedes Mal, wenn das Monster tötet, ist es entweder aus Notwehr oder ein aus Versehen, wie mit dem kleinen Mädchen. Also der Assistent mit Buckel Fritz, der nicht Igor heißt, das heißt erst ab dem dritten Film, quält Frankensteins Monster mit einer Fackel. Frankensteins Monster hat große Angst vor Feuer, was natürlich das Ende dann noch dramatischer macht. Das Monster dreht dann irgendwann durch und bringt ihn um. Aber es ist Notwehr. Und auch andere Momente sind eigentlich, da wehrt sich das Monster. Also Victor Frankenstein in dieser Version ist sogar sehr bemüht um das Monster. Es möchte eigentlich, dass es dem Monster gut geht. Er schafft das dann doch nicht so gut. Aber er war stets bemüht. Der Film, also man kann wirklich gar nicht so richtig sagen, wer das wahre Monster ist. Also beide sind nicht so wirklich monströs, meiner Meinung nach.
Nicht alive!
Das war also die ikonische Filmumsetzung, auf der vieles basiert, was danach noch kam. 1931. Wie ging es denn weiter?
Also derselbe Regisseur, James Whale, hat dann, ich glaube 1935, die Braut von Frankenstein gedreht. Die Verwirrung anfängt, wer ist denn jetzt eigentlich Frankenstein? Und ich muss zugeben, der Originalfilm hat filmhistorisch, ist der sehr wichtig, aber ich finde den auch ein bisschen langweilig, muss ich hart sagen. Und das kann ich von Braut von Frankenstein nicht sagen. Braut von Frankenstein, Frankensteins Braut, ist einfach fantastisch. Heute immer noch.
Ja.
Und er ist auch ziemlich queer tatsächlich.
Oh.
Was man wissen muss, also James Whale, der Regisseur, war selber schwul. Ich glaube, der Hauptdarsteller, der Victor gespielt hat, war bi. Und irgendwie Dr. Pretorius, ein Neuzukommer in Braut von Frankenstein. Der Schauspieler war auch schwul oder bi. Und ich glaube, sogar die Braut gespielt hat, war auch irgendwie queer. Aber das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Genau, der Film fängt genau dort an, wo der alte Film aufgehört hat, in derselben Nacht, noch die Hochzeitsnacht von den bald Frankensteins. Bevor die Ehe vollzogen wird, klopft es an der Tür und es ist Dr. Pretorius, alias die Queen von Frankenstein. Dr. Pretorius, irgendwie ist, glaube ich, ein alter Studienkollege von Frankenstein und der hat halt davon gehört und war so, hey, du hast Spaß daran, Monster zu bauen, lass uns doch mal das kombinieren. Und da habe ich dir eine Szene geschickt, wo er seine Experimente vorführt.
Er hat Menschen erschaffen, aber ganz kleine Menschen.
Ja, Homunkuli.
Homunkuli.
Einmal ein König, ein Papst, einen kleinen Teufel, eine Meerjungfrau und irgendwie, ach, der König will dann auch irgendwie zur Prinzessin, obwohl er eigentlich gar nicht darf.
Und die möchte das auch gar nicht. Oder die
machen dann lustige Geräusche. Und das ist alles sehr albern, aber es ist auch sehr unterhaltsam.
Und es ist tricktechnisch extrem gut umgesetzt.
Ja, das auch.
Wirklich gut.
Auch das Monster ist gar nicht so tot, wie man am Ende des Films dachte, sondern in den Ruinen der Windmühle hat es überlebt und bricht dann aus. Und tatsächlich ist diese Verfilmung dann auch ein bisschen näher dran an der Buchvorlage als der Originalfilm. Das Monster wird nochmal sympathischer dargestellt. Und die Dorfbewohner, die haben wirklich ein neues Hobby in Monsterjagen gefunden. Also sollen ja machen, was sie glücklich macht. Also wie gesagt, es ist ja eigentlich die Hochzeitsnacht von Victor und Elisabeth. Und Dr. Vittorius ist, hey, hallo, wollen wir ein Monster bauen? Und Victor ist natürlich so, let's go! Genau, es passieren allerhand wilde Sachen. Am Ende wird dann auch die Braut gebaut. Also Victor baut den Körper. Dr. Pretorius erschafft das Gehirn. Das Monster möchte die Braut lieben. Als die Braut dann zum Leben erwacht, das Einzige, was sie zum Monster sagt, ist und das Monster ist zu Tode zerstört, weil es rejected worden ist once again. Und entscheidet dann,
we belong dead.
Also wir gehören tot und das Monster, die Braut und Dr. Pretorius müssen sterben, indem das Monster den Selbstzerstörungsschalter am Schloss von Frankenstein aktiviert, der da anscheinend die ganze Zeit war. Und
man kennt niemals den Selbstzerstörungsschalter ohne Kindersicherung. Das ist damals noch nicht so bekannt gewesen. Das war 1935, glaube ich. Das heißt, die ganze Zeit wusste man nicht, dass es sowas gibt und plötzlich wird der Knopf gedrückt. War es so?
Nein, es ist tatsächlich ein Hebel.
Ja, okay. Oh, okay, ein Hebel.
Aber es ist ein wunderbarer Film. Wahnsinnig unterhaltsam, auch sehr queer. Also die Braut von Frankenstein hat garantiert viele Drag-Outfits wirklich beeinflusst. Meine wärmsten Empfehlungen.
Bevor wir zum nächsten Film kommen, wer ist denn hier das Monster oder wer sind die Monster?
Also Compulsive Heterosexuality ist natürlich das Monster.
Ja.
Ganz logisch. Und das ist jetzt kein Scheiß, das ist wirklich eine Interpretationsweise dieses Films. Aber die Queen von Frankenstein, Dr. Pretorius, der ist schon ziemlich evil und ziemlich gay. Also evil gay scientists are evil and gay.
To a new world of gods and monsters.
Das waren jetzt amerikanische Produktionen. Ich weiß, dann ging es nochmal weiter mit britischen Produktionen.
In den 1950ern begannen dann Hammer Studios, die auch bekannt sind für ihre Dracula-Filme unter anderem. Ich glaube, er heißt Der Fluch von Frankenstein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ihr erster Film war auch eine Adaption von Frankenstein mit Peter Cushing in der Hauptrolle und Christopher Lee als das Monster. Und hier kann ich die Frage sofort beantworten, wer das wahre Monster ist. Victor Frankenstein ist ein fucking Monster und wir lieben es.
Ja?
Ja, also Victor Frankenstein in den Hammer-Filmen mordet, um an Körperteile zu kommen und irgendwie unentdeckt zu bleiben und hat Spaß dabei und man guckt ihm auch sehr gerne dazu. Also Peter Cushing spielt ihn in fast allen, bis auf einen. Er macht auch jedes Mal ein neues Experiment. Der erste Film ist wird ein Monster aus Körperteilen gebaut. Das kennt man ja bereits, aber dann gibt es einen Film, wo eine Frau wiederbelebt wird mit der Seele eines Mannes. Gehirntransplantationen, Affenmonster. Also es wird nie langweilig mit dem Hammer Frankenstein. Und ich habe einige gesehen, aber nicht alle, aber mein Lieblings von denen, die ich gesehen habe, war von Die Rache von Frankenstein. Das ist der zweite Film.
Mhm.
Der erste Film endet damit, dass Victor Frankenstein hingerichtet werden soll. Aber irgendwie schafft er es, dem zu entgehen und geht dann undercover als Dr. Stein.
Schön.
Ja, also er ist vielleicht ein Genie,
großartig,
aber kein Genie im Undercover-Gehen anscheinend.
Auf den Doktortitel konnte er nicht verzichten. Also.
Ja, tatsächlich liegt das daran, dass er jetzt in einem Armenhaus arbeitet und dort auch den Leuten auch wirklich hilft, aber ab und zu auch mal die Organe halt, also halt in den Körperteilen abschneidet, weil er natürlich ein neues Monster baut, das halt auch diesmal alles super sein soll. Dr. Frankenstein, ich nenne ihn nicht Victor, weil er liebt es auch, ein Doktor zu sein und besteht darauf auch, wurde gerettet von einem Gehilfen mit körperlichen Auffälligkeiten. Diesem Gehilfen wird dann auch versprochen, dass das Gehirn in das Körper des neuen Monsters transferiert wird. Das hat er bereits mit beim Schimpansen gemacht und hat dann irgendwie verschwiegen oder es nicht erwähnenswert gefunden, dass dieser Schimpanse danach zu einem Kannibalen wurden. Was kann denn schiefgehen? Aber das Monster wird halt aus den Körperteilen von Leuten, die er da ab und zu mal beschneidet, aber gleichzeitig auch hilft.
Also das heißt, er hält die am Leben, oder?
Nein. Also es ist so ein Armhaus, also so ein Krankenhaus für Arme, wo er den Leuten halt wirklich hilft, aber ab und zu sagt irgendwie, oh ja, dieser Arm, der sieht ja wir können dich jetzt nur noch retten, indem wir den Arm abschneiden.
Ah, okay.
So, und so kommt man sehr schnell an neue Körperteile. Und die anderen Ärzte, es gibt noch eine sehr tolle Szene, die anderen Ärzte sind alle neidisch auf ihn, weil Dr. Stein so gut sind und alle zu ihm wollen. Und er ist wirklich auch ein guter Arzt. Er macht auch wirklich gute Arbeit. Das ist das Witzige an diesem Film, dass er tatsächlich gar nicht, also man rootet die ganze Zeit für Frankenstein. Und zuerst geht die Erschaffung des Monsters und die Gehirntransfusion geht auch erstmal gut. Aber natürlich nicht lange. Stress führt dann dazu, dass sich das Monster doch seinen Niederigkeiten also dagegen muss. Und es werden Leute getötet, es werden Leute, glaube ich, auch gefressen. Aber es ist tragisch. Es tut einem wirklich, wirklich leid. Ich will ihn eigentlich nicht Monster nennen, weil es passt eigentlich nicht ganz. Der Mann, der transferiert wurde, dessen Gehirn transferiert worden. Es ist eine fantastische Performance, auch mit wenig Make-up tatsächlich, sondern viel einfach durch Schauspielerei gelöst. Also fantastischer Film. Viele von den Hammer-Frankenstein-Filmen sind sehr gut guckbar.
So, da habe ich zwei Fragen zu. Erstmal die Frage, wo ist der Ethikrat, beziehungsweise in welchem Jahr spielen die denn? Also 58 wurden, habe ich hier stehen. Spielt das auch in der Zeit oder spielen die irgendwie in den 30ern?
Nee, die spielen, ich spielen die waren im 19. Jahrhundert.
Ah, okay.
Genau wie halt das der Romanvorlage.
Mhm. So, und das andere, es sind offensichtlich mehrere Filme.
Genau, den ich gerade beschrieben habe, Die Rache von Frankenstein, ist der zweite.
Ja.
Genau, ich muss natürlich noch erwähnen, wie er ausgeht.
Mhm.
Frankenstein stirbt. Aber sein Gehirn wird von einem anderen Gehilfen, von einem Doktor Gehilfen, in einen neuen Körper transferiert und er geht wieder undercover. Also dass er noch ein zweites Monster gebaut hat, einen zweiten Körper gebaut hat. Und er geht wieder undercover als Dr. Frank.
Oh, Dr. Stefan Frank, der Mann, dem die Frauen vertrauen. Das lief immer auf Super RTL und man war super enttäuscht, wenn das kam, als Kind zumindest. So ging es mir. Andy Warhols Frankenstein. Wie viel hat Andy Warhol eigentlich damit zu tun?
Fast gar nichts.
Oh.
Er hat weder Regie geführt, noch Drehbuch geschrieben, noch produziert. Also ein italienischer Produzent stand dahinter und Paul Morrissey hat Regie geführt. Irgendwie nicht nur bei dem, sondern es war eine Doppelproduktion neben Flash for Frankenstein, wie der Film heißt, wie ich ihn auch nennen werde, weil Paul Morrissey dann auch irgendwann ziemlich sauer wurde, dass Andy Warhol sehr viel Credit für diesen Film bekommen hat, Paul Morrissey ist aus der Kunstschmiede von Andy Warhol und sonst hat er nichts damit zu tun. Und es war eine Doppelproduktion mit einem Schwesterfilm, der hieß Blood for Dracula, ich glaube Andy Warhols Dracula. Und beide Filme waren in 3D. Also ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, aber ich wedel gerade mit den Händen in Toms Gesicht herum.
Und ich habe das Gefühl, ich könnte da quasi hinfassen. Es ist wirklich ein ganz interessanter Effekt. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt.
Flash for Frankenstein ist der erste Frankenstein-Film oder Medium, der wirklich mal die Klassenfrage stellt. Auf dem Gutsitz der Frankenstein leben halt Victor und seine Frau, Schwester.
Ah, da geht's schon los. Okay.
Ja. Zusammen, die haben zwei Kinder und sehr viele Bedienstete, die sie behandeln wie Dreck. Also die Kinder dürfen auch nicht mehr die waren vor einer normalen Schule, jetzt werden sie homeschooled, weil sie sollten nicht mit Trash zusammen unterrichtet werden. Und mit Trash meinten sie die Unterschicht. Frankenstein, gespielt von Udo Kier, möchte jetzt die perfekte Monsterrasse schaffen. Er hat schon ein weibliches Monster erschaffen und jetzt will er auch das männliche Monster schaffen. Er braucht nur das perfekte Nasum dafür.
Das perfekte Nasum.
Er meint halt irgendwie ein Gesicht mit einer tollen Nase.
Ah, okay. Alles klar.
Und er und sein Assistent Otto machen sich dann auf die Jagd und Otto kommt mit einer gewaltigen Schere und sie bringen dann halt auch einen Typ um und schneiden seinen Kopf ab. Schnapp, mit einer wirklich absurden Szene. Und das wird dann auf den perfekten, also in den Filmen wird gesagt, irgendwie, wir wollen die perfekte Serbian oder Serbian Race erschaffen. Und sie haben bloß wieder einen Fehler gemacht. Das Gehirn von des Typen, das sie ermordet haben, war auch wieder abnormal. Er war nämlich schwul. Und dann klappt es später nicht so sehr mit der Fortpflanzung der perfekten arischen Meisterrasse.
Ah, okay.
Gleichzeitig, der beste Freund von dem Typen, der umgebracht werden muss, wird in eine sexuelle Ausbeutung durch die Schwester von Frankenstein gezwungen, weil sie hat Macht, sie hat Geld und sie nutzt das halt aus. Irgendwie zwingt ihn dann mehr oder weniger mit ihm zu schlafen. Man könnte fragen, ist denn Frankenstein oder ist ihr Name eher Weinstein?
Oh, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, natürlich.
Ein sehr, sehr horny Film. In keinem der anderen Filme, die wir besprochen haben, gab es irgendwie Sex. Und hier geht der Film alles über Sex. Aber halt auch irgendwie über Ausbeutung, über Queerness, über es wird halt wirklich explizit die Klassenfrage gestellt und halt auch wie Kapitalismus, der Adel und Faschismus miteinander verbunden sind. Und gleichzeitig ist das in 3D. Ab und zu fliegt dann mal eine Fledermaus direkt in die Kamera. Und auch toll an diesem Film, Udo Kier, der ja leider vor einigen Monaten in diesem Jahr verstorben ist, hat einen ganz tollen deutschen Akzent und konnte teilweise, also guckt euch den unbedingt auf Englisch an und hat dann teilweise gar nicht verstanden, was er da geredet hat. Also alle Leute haben irgendwelche Akzente und irgendwann war auch einer, der klang wie für mich wie ein Taxifahrer aus Boston in Serbien. Ja, also das ist ein wirklich fantastischer Film. Wenn man den Tod kennenlernen will, dann...
Oh nein, Tobi, nein. Guckt euch den Film an, wenn ihr alt genug seid. Tobi wird hier jetzt nicht zitieren. Ein bisschen familienfreundlich soll der Podcast bleiben. Aber zum wahren Monster vielleicht noch.
Ja, das wahre Monster sind die 1%.
Ja, das war Kapitalismuskritik, nehme ich an.
Also andere Filme und Bücher sagen viel über Wissenschaftsethik und über Parenting und dieser Film sagt viel ist der politischste von allen. Und die anderen waren auch schon sehr politisch.
But we failed, that beautiful Serbian female. Everybody would have jumped, everyone! But maybe that head of that creature wasn't any good. His perfect nose. He had the perfect brain, he was the king I wanted, and we failed! We have to try it again. Otto, we have to try it again.
Auch erwähnenswert bei Flash for Frankenstein ist natürlich der ewig lange Tisch, an dem Frankenstein und seine Schwesterfrau sitzen.
Achso, ist auf Abstand dann?
Ja, also wirklich. Also der wurde extra angefertigt für den Film und er ist 5 Meter und also es ist absolut absurd.
Das war damals also Fiction, heute sieht man das in der Politik. Es gibt da diese interessanten Bilder, in denen Wladimir Putin an solchen Tischen mit anderen Leuten sitzt, angeblich weil er Sorge hat, sich zu infizieren mit irgendwas.
Udo Kier in Flash for Frankenstein hat auf jeden Fall keine Sorge, sich mit Sachen zu infizieren. Torben, wann versteht man den Tod? Darf ich es jetzt sagen?
Nein, nein. Also alle, die alt genug sind, dürfen sich diesen Film anschauen. Ein Film, der auf jeden Fall viel geschaut wurde, kam direkt ein Jahr später heraus.
Frankenstein Junior oder soll ich sagen Frankenstein Junior, der Urgroßenkel von Frankenstein will mit seinem Urgroßvater nichts zu tun haben und hat sich auch umbenannt in Frankenstein, aber dann erbt er das Schloss in Transsilvanien, wo jetzt auch Dracula und Frankenstein auf einmal miteinander vermischt werden. Manchmal kommt man ja nicht aus seiner Haut heraus und genauso wie im Braut auf Frankenstein, wenn man ein Monster bauen kann, dann muss man auch ein Monster bauen. Und der Film ist zwar aus den 70ern, ist aber in Schwarz-Weiß, hat eine fantastische Ästhetik, ist eine Komödie, wie man jetzt schon ahnt, der wurde übertitelt irgendwie im deutschen Filmposter der lustigste Film aller Zeiten. Dem würde ich jetzt nicht zustimmen, aber er hat schon noch ein paar Gags, die auch, also sehr viele Slapstick-Gags, die auch schon sehr witzig sind. Auch irgendwie so ein Running-Gag. Es gibt natürlich wieder eine Person mit einem Buckel, der nicht Igor heißt, sondern Igor. Und da ist der Running Gag, dass der Buckel ständig den Platz wechselt. Mal ist er rechts, mal ist er links.
Wer jetzt schon merkt, das klingt ja teilweise sehr albern, dem kannst du jetzt auch nochmal sagen, wer der Regisseur ist.
Der Regisseur ist natürlich Mel Brooks. Mel Brooks.
Mel Brooks? Mel Brooks mit Doppel-O.
Teilweise sehr witzig, teilweise gibt es auch Witze, die ich eher problematisch fand, irgendwie besonders auf Bezug auf körperliche Behinderungen. Trotzdem, das ist ein Film, den kann man sich angucken, also wenn man ein bisschen, also eine seichtere Herangehensweise mit Frankenstein möchte, dann kann man sich den Film gut angucken.
Und nun machen wir einen großen Schritt, 20 Jahre später. Mary Shelleys Frankenstein.
Da kommen wir jetzt wieder zu Dracula. Ein paar Jahre vorher kam Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola heraus. Das war der erste Dracula-Film, der auf dem Buch basierte und nicht auf dem Theaterstück. Mhm. Dieser Film war sehr erfolgreich. Das ist auch ein fantastischer Film. Guckt ihn euch unbedingt an. Und dann war das Studio so, wie wäre es, wenn wir Frankenstein adaptieren, aber es basiert auf dem Buch und nicht auf dem Theaterstück? Mhm. Und dieser Film ist nicht so gelungen. Ich muss zugeben, ich habe den mir jetzt in der Vorbereitung nicht nochmal angeguckt. Ich habe mehrere Versuche gemacht, den anzugucken, und ich habe ihn jedes Mal abgebrochen, weil er mir dann doch ein bisschen zu langweilig war. Vielleicht gucke ich mir irgendwann nochmal an und dann machen wir irgendeine extra Nerd-Folge dazu. Aber also spannend ist doch schon, dass das der erste, wirklich der erste Film ist, der das Buch mit Antarktis interpretiert. Nur am Ende gibt es eine kurze Abweichung, aber wie in der Romanvorlage, man kann nicht wirklich beantworten, wer das wahre Monster ist.
Ja, genau. Die Frage übrig sich dann.
Bei Young Frankenstein, Frankenstein Junior, die wahren Monster ist das Publikum, das das Monster bewerfen mit Tomaten, nachdem es eine tolle Performance hat, aber ein bisschen Anxiety bekommt. Shame on you, Publikum.
Wird da die vierte Wand durchbrochen, oder?
Also, sie machen eine Performance und das Publikum gefällt das
und,
nicht.
Und dann kippt die Story, okay. Trotzdem noch zu Mary Shelleys Frankenstein. Das Buch, okay, wurde jetzt berücksichtigt. Hat man dann auch davon abgesehen, die klischeehafte Frankenstein-Darstellung von 1931 einzusetzen, oder hat man so eine Mischung vorgenommen?
Also ich würde sagen, das Design ändert sich nicht an das Design von Jack Pierce. Ich würde auch sagen, bei den Hammer-Frankenstein-Filmen und bei den meisten anderen, also man muss, glaube ich, noch bis Ende dieses Jahres Universal Studio halt dafür Tantiem oder so bezahlen für das. Deswegen, also die meisten Hammer Frankenstein-Filme, um nochmal darauf zurückzukommen, sehen deswegen die Monster ganz anders aus. Außer im einen Film, wo sie das halt von Universal das Make-up irgendwie gekauft haben, sah es halt aber wirklich scheiße aus. Und wenn man so dieses typische Frankenstein-Design im Cartoon oder im Film sieht, bedeutet das eigentlich, dass Universal dafür Geld bezahlt worden ist. Es ist ein sehr klar abgesteckter Copyright-Case tatsächlich.
Aber du sagst, das geht jetzt in die Public Domain ein demnächst. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann im neuen Jahr euren Film rausbringen mit Frankensteins Monster, Steamboat, Willy, Mickey Mouse und
Winnie the Pooh
und Popeye.
Ich werde euch hassen. Wirklich. Ich finde, dass Sachen in die Public Domain kommen, ist etwas sehr Gutes. Die meisten Frankenstein-Filme konnten deswegen produziert werden, weil das Buch in der Public Domain ist. Aber bitte, gebt euch Mühe, wenn ihr etwas mit Public Domain macht. Ihr müsst nicht einen schlechten Slasher daraus machen. Bitte.
Macht einen neuen, richtig schönen Popeye-Film für Tobi. Da freut er sich bestimmt. Also wenn eine Marke nicht wiederkommen muss, dann die, finde ich. Zumindest als Realverfilmung. Aber das ist eine andere Gruselgeschichte. Jetzt machen wir einen großen Sprung aus Tobis und meiner Kindheit 1994 in unsere erwachsene Kindheit 2025.
Guillermo del Toro, der vielen ein Begriff sein sollten, Shape of Water, Hellboy 1 und 2, The Devil's Backbone, Blade 2 überraschenderweise, Crimson Peak, Der hat sich auch mit der Frankenstein-Thematik beschäftigt und das wollte er schon lange. Ich hoffe, dass irgendwann auch sein Mountain of Madness-Film endlich mal gedreht wird. Aber jetzt hat er sich erstmal mit Frankenstein beschäftigt. Und wo beginnt der Film? In der Arktis.
Oh.
Ja. Ich glaube, der zweite Film, den wir hier besprechen, wo der wirklich in der Arktis beginnt. Und also auch der gleiche Setup, irgendwie Victor wird vom Monster verfolgt oder sie verfolgen sich gegenseitig, ist nicht ganz klar. Und dann gehen wir in die Kindheit von Victor und erfahren, dass Victor ganz, ganz schlimme Daddy-Issues hat.
Mhm.
Seine Mutter ist auch früh gestorben, gespielt von Mia Goth. Und später hat er eine neue Freundin, auch gespielt von Mia Goth. Also hat auch ganz tolle Mommy-Issues. Ja, also ich mag diesen Film schon. Er sieht schon sehr gut aus. Es sind auch Elemente aus Frankensteins Braut drin. Also er hat einen Sponsor, der sehr an Dr. Pretorius erinnert, der auch ein bisschen queer gespielt ist, der ihm unterstützt, um halt das Monster zu bauen, aus nicht ganz uneigennützigen Gründen. Aber gleichzeitig wird alles überpsychologisiert. Also Victor Frankenstein ist ein schlechter Vater, weil sein Vater ein schlechter Vater war. Und er gibt einfach den Zyklus des Abuse einfach weiter. Und er baut dann das Monster aus Körperteilen und das Monster kann dann erstmal nicht sprechen. Und dann ist er ganz verzweifelt und er behandelt das Monster genauso schlecht, wie sein Vater ihn behandelt hat.
Mhm.
Dann gibt es eine Explosion. Also gab es anscheinend auch einen Selbstzerstörungsschalter in diesem Schloss. Und das Monster wird in die Wildnis gebracht. Und genau, dann versucht es auch, kommt auch wieder die Familie drin vor und will sich mit anfreunden, aber freundet sich dann auch mit dem blinden Vater an. Da haben wir noch eine ganz wichtige Szene aus Frankensteins Braut vergessen.
Mhm.
Das Monster auch einen blinden Einsiedler trifft und der Einsiedler bringt dem Monster dann näher, was wichtig ist, nämlich die guten Sachen im Leben, nämlich Smoke. Smoke good. Das passiert in diesem Film nicht. Auch da gibt es kein Happy End mit der Familie, weil der blinde Opa wird von Wölfen getötet, die einfach da auftauchen. Und das Monster versucht, ihn noch zu retten und kämpft dann gegen die random Wölfe, die da auftauchen. Aber genau, und dann wird es natürlich verstoßen, taucht dann irgendwann auch bei Victor wieder auf und möchte dann auch eine Frau haben, aber irgendwie, es flirtet dann sehr mit Elisabeth, noch nicht Frankenstein, mit gespielt von Mia Goth, die ja bekanntlich auch die Mutter spielt.
Mhm.
Es gibt noch viel Drama und Victor Frankenstein schafft es dann, dass sein Bruder stirbt und seine Frau stirbt, aber er ist dafür verantwortlich, nicht das Monster.
Mhm.
Ich glaube, das Monster tötet außer ein paar Wölfen und ein, zwei Dorfbewohner, die ihn angreifen und Seeleute, die ihn angreifen. Das Monster ist wirklich nicht das Monster. Wer ist das wahre Monster? Der Film sagt uns das. Das ist eine Netflix-Produktion. Und viele dieser Netflix-Filme sind dafür gemacht, dass Leute, die den Film nur halb gucken und währenddessen am Handy sind, auch mitbekommen. Deswegen sagt der kleine Bruder von Victor Frankenstein, bevor er stirbt, Victor, du bist das wahre Monster. Also nochmal alle, die unseren Podcast gehört haben, nebenbei aufgeräumt haben oder am Einschlafen. Wer ist das wahre Monster von Guillermo del Toro's Frankenstein? Victor ist das wahre Monster von Guillermo del Toro's Frankenstein. Habt ihr das alle mitbekommen? War ich klar genug? Dankeschön.
Meine Interpretation geht ein bisschen in eine andere Richtung. Das wahre Monster ist Netflix. Dachte, du sagst das jetzt auch.
Ja, leider. Achtet mal wirklich darauf, wie viele Filme so gemacht sind, dass man eigentlich nicht wirklich aufmerksam sein muss.
Ich habe gehört, die letzte Staffel Stranger Things ist da ein Paradebeispiel. Sondergleichen. Wenn man das weiß, dass man darauf achten soll, dann macht man den Leuten damit die Staffel kaputt. Entschuldigung an dieser Stelle.
Ich muss zugeben, ich bin ja einer der wenigen Leute, die letzte Staffel mochten, aber vielleicht war ich auch einfach nicht so invested. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich war nicht am Handy. Vielleicht war ich doch am Handy. Who knows?
Wer weiß.
Vielleicht bin ich das wahre Monster.
Vielleicht. Und damit kommen wir zum Anfang unseres Podcasts zurück. Wobei, nein, ich glaube, einen Film sollten wir noch besprechen. Ja, es ist ein sehr aktueller Film aus diesem Jahr, The Bride.
Aus 2026, wo wir das aufgenommen haben.
Genau.
Wenn ihr das im Jahre 2032 hört.
Dann ist das nicht aus diesem Jahre. Wobei, wer weiß,
ja.
Vielleicht gibt es ein Remake.
Ich hoffe nicht.
Nein,
ich hoffe nicht.
Okay, berichte bitte.
Also, wir kommen nochmal zurück zu die Braut von Frankensteins Braut, die im Originalfilm fast nichts gesagt hat. Sie hat nichts gesagt, außer Frankie Boy. Das wird nichts mit uns beiden. Durch Körpersprache. Maggie Gyllenhaal dachte sich dann, okay, was, wenn wir den Charakter von der Braut nochmal aufnehmen und sie hört nicht auf zu sprechen, dem ganzen Film. Und wenn sie aufhören will zu sprechen, also sie ist auch noch besessen von dem Geist von Mary Shelley. Die auch in diesem Universum...
Ich wollte gerade sagen, habe ich da gerade was durcheinander gebracht? Nein, das ist die Autorin.
Genau. Ja, und immer wenn sie eigentlich leise sein will, dann fängt auf einmal die Braut wild an, vokale Ticks von sich zu geben. Und also solltet ihr euch jemals in eine Diagnostik wegen einer Tickstörung begeben, klärt doch bitte nochmal bei der Differentialdiagnostik ab, ob ihr vielleicht vom Geist von Mary Shelley besessen seid.
Danke für diesen praktischen Tipp an dieser Stelle.
Genau, das Monster ist natürlich auch da, gespielt von Christian Bale. Und das soll alles feministisch sein. Ich war mit einer Freundin in dem Film und die meinte danach zu mir, dafür, dass dieser Film so feministisch sein soll, hat die Bride eigentlich überhaupt keine Agency in diesem Film. Irgendwie die Beziehung zum Monster ist eigentlich ziemlich toxisch, aber am Ende geht sie dann doch irgendwie ein. Mhm. Und wer ist das wahre Monster in diesem Film? Irgendwelche Mobster, die, ja, weil es in den 1930ern spielt und es ist so ein bisschen eine Joker-Harley-Quinn-Situation oder Bonnie-und-Clyde-Situation. Ich weiß nicht, was sie sich bei diesem Film gedacht haben. Tom, weißt du, was sie sich bei diesem Film gedacht haben?
Nein, aber ich wollte darauf kommen, was sich alle bei diesem Film eigentlich gedacht haben. Was war die Motivation? Was war die Idee? Was ist das Spannende für Zuschauende an diesen ganzen Frankenstein-Geschichten? Was glaubst du?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, weil da werden ja sehr verschiedene Sachen behandelt. Also es wird Wissenschaftsethik behandelt, es wird Elternschaft behandelt, es wird moralische Fragen werden behandelt. Das Buch ist praktisch eine der ersten Science-Fiction-Geschichten, es ist eine der ersten Horror-Geschichten und es ist auch ein sehr flexibler Stoff, wie ich hoffentlich heute darlegen könnte. Je nachdem, was man verhandeln will in den Medien, kann man sehr unterschiedliche Sachen betonen. Aber vielleicht wir nähern uns dieser Folge vielleicht dem Ende.
Nein, tun wir nicht.
Oh!
Auf jeden Fall, die Schauwerte in den 30er Jahren waren wahrscheinlich das Monströse.
Auch die Sets. Also die Sets sind sehr toll.
Und dann aber auch die Auseinandersetzung in irgendeiner Weise, die wir heute aus sehr guten Gründen so nicht mehr machen würden, mit körperlicher Behinderung.
Und geistiger Behinderung. Also wie gesagt, das abnormale Gehirn, was sich ja irgendwie auch durchzieht.
Genau, das sind, glaube ich, Dinge, die, wenn man so alte Filme sich nochmal anschaut, die man einfach berücksichtigen sollte, dass da eine gewisse Sensibilität nicht vorhanden ist. Und was mich dann auch manchmal, wenn man sowas guckt, ein bisschen abstößt, das hatte aber damals Schauwerte letztlich geboten, dass die Dinge so dargestellt worden sind, glaube ich.
Gleichzeitig wird das Monster ja in den Originalfilmen ja immer als sympathisch dargestellt. Trotzdem immer noch wichtig. Also in dieser Hinsicht sind diese Filme durchaus auch ihrer Zeit voraus.
So, lieber Tobi, bevor wir zum Ende kommen, habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Nicht ich, sondern BuzzFeed hat dieses Quiz vorbereitet. Und
oh boy.
Es ist auch eher ein Test. Es ist gar kein
Wer
Quiz.
Wer ist das wahre Monster? BuzzFeed. BuzzFeed ist das wahre Monster.
Das ist richtig, okay. Welcher Frankenstein-Charakter bist du? Und Google Translate hilft uns, das auf Deutsch rüberzubringen oder auf so etwas, was so ähnlich ist wie deutsche Sprache. Let's go. Du erschaffst ein Wesen. Wie handelst du ihm gegenüber? du bist freundlich oder du freust dich darüber, einen neuen Freund zum Abhängen gefunden zu haben oder du rennst weg und schaust nicht zurück oder du weinst.
Warum sollte ich denn weinen? Aus Freude?
Es gab jemanden, der ein Wesen erschaffen hatte, dann Zusammenbruch, habe ich heute
gelernt. Aber das ist Antwort C. Was waren A und B nochmal?
Es gibt, ich sag mal A und B jetzt mal davor. A, du bist freundlich. B, du freust dich darüber, einen neuen Freund zum Abhängen gefunden zu haben. C, du rennst weg und schaust nicht zurück. Oder D, du weinst.
Ich wäre erstmal freundlich, muss ich zugeben. Und wenn das Monster mich dann umbringen wollte, dann wäre ich wahrscheinlich weniger freundlich. Dann würde ich Antwort D, oder C, oder auch immer, wo ich wegrennen würde. Aber erst wäre ich freundlich.
Okay, Frage 2. Ein Mädchen ertrinkt in einem Fluss, aber sie wird es nicht schaffen, wenn du sie nicht rettest. Was tust du? A, du springst sofort ins Wasser. B, du ertrinkst mit ihr, weil du nicht willst, dass sie alleine ist.
Oh.
C, du tust nichts, weil du Angst hast, deine Kleidung nass zu machen. Oder D, du bist wahrscheinlich das Mädchen.
Darf ich Antwort E einbringen?
Nee, es ist nicht anklickbar.
Ich wähle Antwort E. Ich hole das Mädchen daraus und transferiere die Seele ihres Geliebten herein. Das ist nämlich die Handlung von Frankenstein, schuf ein Weib. Natürlich mit Peter Cushing.
Der Klassiker. Würdest du also sofort ins Wasser springen? Nehme ich an. Also so wie ich dich kennengelernt habe.
Ich würde jetzt gerne edgy sein, aber ich bin im wahren Leben schon so ein Teddybär.
Ja. Das Wesen oder das Monster. Das Monster bittet dich, ihm einen neuen Freund zu erschaffen, damit es nicht einsam ist. Was tust du? A, ich laufe weg. B, jeder verdient eine zweite Chance. Ich werde ein neues Monster erschaffen. C, denk lange und gründlich darüber nach. D, ich empfinde Mitleid mit dem Monster.
Und tue nichts. Aha. C, erstmal drüber nachdenken, das hätte vielen Figuren in den Filmen mal geholfen.
Okay.
Die erste Antwort sollte nicht immer sein, Monster schaffen, sondern erstmal gut nachdenken. Habe ich denn überhaupt die Verantwortung, das Monster zu sehen? Habe ich die Zeit irgendwie? Kann ich dann meinen Hobbys noch nachgehen?
Ich finde es gut, dass wir auch so praktische Lebenstipps hier einfach unterbringen, die ihr in eurem Everyday Life einfach unterbringen und umsetzen könnt. Tobi, was wünschst du dir? A, verstanden und geliebt zu werden. B.
A. Ich wünsche mir A.
Okay, das zweite war noch, dass meine Familie in Sicherheit ist. C, du bist nur wegen der guten Stimmung hier. Und D, eine neue Jacke. Okay, verstanden und geliebt zu werden. Oh. Der Richter sagt, Justine sei schuldig, obwohl sie es nicht ist.
Eine der monströsen Sachen, die Viktor Frankenstein im Originalbuch macht. Es gibt einen Mord, den das Monster begeht. Mhm. Und Viktor könnte jetzt sagen, oh, das könnte das Monster sein, das ich erschaffen habe. Sie ist unschuldig. Aber das riskiert er nicht und dann wird die Haushälterin hingerichtet.
Ah.
Weil er es präferiert zu schweigen.
Du kannst jetzt alles ändern. Also der Richter sagt, Justine sei schuldig, obwohl sie es nicht ist. Was tust du? Nichts. Der Richter würde meine bizarre Geschichte sowieso nicht glauben. B, den Richter bedrohen. C, du sagst dem Richter die Wahrheit. D, ich schlage den Richter.
Was sollte das denn bringen, ihn zu schlagen?
Weiß ich nicht.
Die Wahrheit währt am längsten, würde ich behaupten.
Okay. Wähle ein Wort, das dich am besten beschreibt. Hinterhältig, weise, gruselig, schlau, gut oder fürsorglich?
Ich würde ja gerne heimtückisch sagen, aber eine Freundin von mir meinte mal, ich sei ein sehr, was war es, kümmernder Mensch, wie hieß das?
Fürsorglich.
Ja, also viele Leute sagen mir, dass ich fürsorglich bin und ich muss das auch mal annehmen.
Ja, das stimmt und ist korrekt und es geht noch weiter. Ich dachte, wir haben schon das Ergebnis. Während deiner Flitterwochen hörst du ein seltsames Geräusch, das du für das Monster hältst. Was tust du?
Ich gehe hin und sage, ich komme gleich wieder. Aber nee, wir sind gar nicht in Scream.
Du bleibst bei deinem Ehepartner, weil du ihn nicht alleine lassen möchtest. Du gehst und suchst nach der Ursache des Geräusches. Du schläfst oder du fängst an zu weinen.
Natürlich ist einfach anfangen zu weinen immer eine gute Option. Nein, nein, ich will natürlich irgendwie bei meinem Mann bleiben und ihn verteidigen. Elisabeto. So
heißt er.
Ja, Elisabeth, dann muss. Ich weiß, was ist die männliche Form von Elisabeth?
Keine Ahnung.
Egal.
Elisabetto.
Mein Mann wird verteidigt. Oder wir sind erstmal freundlich zu dem Monster und dann gehen wir alle drei zusammen brunchen oder so.
Genau. Oder in der heterosexuellen Variante Skat spielen. Das geht auch gut zu drin. Und jetzt, das ist wahrscheinlich offensichtlich ganz wichtig für dieses Quiz. Und leider ist die Antwort, damit möchte ich zu tun haben, nicht vorhanden. Du musst dich jetzt herablassen, diese Frage zu beantworten, lieber Tobi.
Oha.
Welchem Harry Potter Haus gehörst du an? Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin oder Ravenclaw?
Da, wo keine Turfs sind.
Hufflepuff.
Ja, ich denke auch. Hufflepuff. Genau.
So. Oh. Das Ergebnis, du bist das Monster. Herzlichen Glückwunsch.
Das verstehe ich nicht.
Das steht hier.
Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Warum?
Du hast nicht geweint, das tut das Monster nicht.
Das stimmt nicht.
Gut, das Monster hat jetzt das Mädchen nicht gerettet. Und du jetzt schon, aber das gibt halt so leichte Abweichungen.
Ja, ich glaube, es stimmt, das Monster rettet, glaube ich, irgendwie im Roman das Mädchen auch. Das kann wirklich sein, ja.
Liebe ZuhörerInnen, ist die Frage jetzt wirklich ein für alle Mal beantwortet. Wer ist hier eigentlich das Monster? Es sitzt mir gegenüber und zeigt mir 3D-Gesten.
In 3D!
Und Dolby Digital. Oh. Vielen Dank, lieber Tobi, dass du dich so gut vorbereitet hast auf dieses Thema. Ich fand das super spannend und habe jetzt Lust, mindestens 2 Filme, und ich sage nicht welche, mir anzuschauen. Und es gibt noch so viel anderes eigentlich zu besprechen. Und das würde ich sagen, verschieben wir nochmal, oder?
Ja, vielleicht auf eine Folge. Extra Nerd. Endlich wollen wir vielleicht mal darüber sprechen, über die Toho-Frankenstein-Filme.
Es wird auf jeden Fall Zeit. Darauf freue ich mich schon sehr. Hab ganz, ganz lieben Dank, dass du dich so gut vorbereitet, alles mitgebracht hast, und ganz lieben Dank an euch ZuhörerInnen. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ihr hört uns jeden ersten Freitag im Monat und darüber hinaus in extra Nerd-Folgen, die immer irgendwann erscheinen. Mal sehen, wann dann die Frankenstein-Extra-Nerd-Folge erscheinen wird. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiedersehen.